Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung, der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, dein Host und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, Berufsorientierung und Sinn. Hallo und schön, dass du da bist. Ich habe heute eine Gästin, und zwar habe ich die liebe Christina Mark eingeladen. Sie wird sich dann im Anschluss gleich selbst vorstellen, aber was ich jetzt voranschicken möchte ist, wir haben uns wieder gnadenlos verplaudert und die Folge wollte ich diesmal nicht teilen und deshalb dauert die ein bisschen länger. Und ich hoffe, du findest trotzdem Gefallen daran, zur Not unterbrichst du halt und setzt irgendwann später fort. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei dem Interview mit Christine Mark. Hallo und herzlich willkommen zum Papa Hamsterrad Servus Berufung. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz lieben Gast. Christine Mark hat mich heute besucht im Podcast und ich muss ja zugeben, das ist für mich jetzt gleich so ein Fangirl-Moment, weil ich ihr schon recht lang folge und auch ihren Podcast Future Garden immer wieder höre. Herzlich willkommen, Christine.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, Claudia.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Christine, möchtest du dich kurz einmal vorstellen?
Ja, gerne. Also Christine Mark ist mein Name. Ich begleite vorwiegend Frauen, manchmal auch Männer, aber hauptsächlich Frauen bei ihrer beruflichen Veränderungsreise. Da geht es darum, einen neuen Job zu suchen, herauszufinden, was will ich wirklich, und auch sich selbstständig zu machen, das Thema für die Selbstständigkeit zu finden, Positionierung und so weiter. Also alles, was Veränderung betrifft, ist sozusagen meine berufliche Veränderung, ist meine Spezialität. Es kommen auch Frauen zu mir, die schon selbstständig sind oder die im Job sind und sagen, es läuft nicht so, ich möchte jetzt nicht unbedingt wechseln, aber es soll besser werden oder leichter werden. Auch die sind gut bei mir aufgehoben. Das ist so meine Profession. Das ist die eine Sache. Und mein zweites Standbein ist, ich begleite Unternehmen dabei, Innovationen zu entwickeln, Produkte zu entwickeln. Also ich mache Design Thinking Workshops, die begleite ich. Und auch Teamentwicklungen, also wo es um Veränderung geht, um was Neues gestalten, was Neues schaffen, was Neues kreieren. Das ist meine Spezialität.
Das sind auch voll spannende Themen, sowohl auf der individuellen Ebene wie auch auf der Organisationsentwicklung und Unternehmensentwicklung und Teamentwicklung.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist voll spannend. Christine, jetzt ist mir die Frage schon entfallen. Was ich dich fragen wollte, du hast ein Überthema, wenn man auf deine Webseite schaut, so einen Spruch, do what you love.
Ja. Ja.
Kannst du mal sagen, wie du dazu gekommen bist? Und,
das ist so, also ich habe ganz viele unterschiedliche Jobs gehabt, wahrscheinlich an die 20 oder so, wenn man alle Ferienjobs und Studentenjobs dazu zählt. Es hat sich eine Sache, und das sieht so aus, als wäre ich viel gesprungen oder als würde es irgendwie keinen roten Faden geben, aber es gab immer einen roten Faden, der sich überall durchgezogen hat, und das ist die Freude. Das heißt, ich war immer auf der Suche nach der Freude. Und ich war immer so lange in Jobs, solange ich das Gefühl gehabt habe, ich kann das tun, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Ich gehe gern dorthin, ich beschäftige mich gern mit den Themen, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann wachsen, ich kann was Kreatives beitragen. Und wenn der Zeitpunkt nicht mehr gegeben war und ich schon eine Zeit lang, also ich habe nie leichtfertig von heute auf morgen Jobs verlassen, sondern ich habe schon vorher immer probiert zu schauen, okay, geht da noch was? Also geht da noch was? Und wenn nicht, dann habe ich den Job verlassen. Das heißt, diesen roten Faden gibt's. Und ich habe für mich bemerkt, ich habe diese Trennung zwischen Berufs- und Privatleben nie so hinbekommen, oder ich wollte das nie so hinkriegen, weil das einfach ein Leben ist, mein Leben ist, und ich den Anspruch habe, dass ich ein, ein Leben führe, wo ich Dinge mache, die ich liebe, also die mir Freude machen. Und das heißt nicht, dass es immer leicht sein muss, dass es keine Herausforderungen gibt, aber wo ich mit Leidenschaft dabei bin, mit Freude dabei bin und wo ich auch meine Liebe einbringen kann. Und das ist das, was sich bei mir durchgezogen hat. Und ich merke auch, dass es bei ganz vielen anderen Menschen auch diese Sehnsucht danach gibt. Aber das ist nicht das, was wir gelernt haben. Denn die meisten von uns haben gelernt, vor allem jetzt in meiner Generation noch, Arbeit ist anstrengend. Zuerst du kennst diese Sprüche, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also einer der schlimmsten Sprüche überhaupt, weil da steckt so viel drinnen, was nicht wahr ist. Und diese Leichtigkeit oder diese Freude, die mit Arbeit verbunden sein kann, das haben wir einfach so nicht gelernt. Aber ich glaube, das liegt in unserer menschlichen Natur. Also wir wollen gestalten, wir wollen kreativ sein. Das ist in unserem menschlichen Dasein drinnen. Wir wollen wachsen, wir wollen uns weiterentwickeln. Und gerade das Arbeitsleben bietet sich ja dafür an. Also das ist ja in meiner Welt der Sinn der Arbeit, dass wir das tun können.
Und wie kann ich das verstehen, dass du da so wenig Unterschied machst zwischen Berufsleben und Privatleben? Also so Stichwort Work-Life-Balance oder
Ja,
also
ich
kannst
glaube
du das ein
nicht.
bisschen erläutern? Trennst du
Ja,
das
also ich
gar
glaube,
nicht
dass
oder?
wir, genau, also ich glaube, es ist einfach ein Leben. Und ich glaube, dass, also ich glaube, die Idee von Work-Life-Balance funktioniert nicht, weil das würde, also das Konzept finde ich, also ich würde das Konzept hinterfragen, weil Work-Life-Balance heißt, das muss in Balance gehalten werden, weil uns sonst die Arbeit irgendwann überrollt. Und wenn uns die Arbeit überrollt, das ist wie so eine Gefahr, weißt du, wir müssen die Gefahr immer so in Zaum halten, damit da nichts passiert. Und da steckt meiner Meinung nach ein Denkfehler dahinter, nämlich, dass Arbeit was Schlechtes für uns ist. Und ich glaube, dass Arbeit etwas Gutes für uns ist, wenn die Arbeit so ist, wie wir Menschen das brauchen. Also ganz viele Arbeitsverhältnisse sind nicht so, ganz viele Unternehmen funktionieren nicht so. Also die sind nicht menschlich, auf die menschliche Natur ausgerichtet. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es diese Work-Life-Balance braucht, wenn wir in einem Arbeitsumfeld sind, wo wir uns kreativ betätigen können. Sondern ich glaube, das ist einfach ein Leben. Und wir können uns privat kreativ betätigen, wir können privat gestalten, wir können uns privat einbringen und wachsen, weiterentwickeln und im Job genauso. Diese Idee von der Work-Life-Balance stammt daher, dass man früher gedacht hat, okay, Arbeit ist halt etwas, was notwendig ist, um Geld zu verdienen, muss halt auch sein, aber eher so als notwendiges Übel. Und wenn ich das als notwendiges Übel betrachte, ist es natürlich wichtig, das in Balance zu halten, damit das nicht überhand nimmt. Genau.
Womit wir dann wieder bei Do What You Love wären, nicht?
Ganz genau. Ja. Genau, und
Genau.
es gibt ja auch diese Sprüche, so, du kennst es sicher auch, such dir einen, oder wie geht das, such dir einen Job, den du liebst, denn dann musst du keinen Tag mehr in deinem Leben arbeiten. Aber
Ja.
auch steckt ja diese Idee dahinter, dass Arbeit was Schlechtes ist. Also, und ich glaube, dass Arbeit was Gutes ist. Also ich glaube, dass es grundsätzlich was Gutes ist.
Ja.
Und ja.
Das glaube ich auch. Also mir fällt auch ein, das ist mir letztens wieder mal aufgefallen, wenn man so zum Strafvollzug schaut zum Beispiel, da ist es quasi ein Privilegienentzug, wenn man nicht arbeiten darf. Ja, und die
Ja.
beschweren sich auch sehr, wenn sie keine Arbeit haben, weil wenn den ganzen Tag sozusagen nur die Zeit rumbringen musst, ohne etwas Sinnvolles tun zu können, irgendetwas, auch wenn einem das vielleicht jetzt nicht so viel Spaß macht, aber es ist immerhin etwas, wo man sich betätigen kann, ja, und seine Energie irgendwie einsetzen kann, die
Ja.
man ja auch hat, ja.
Genau, und es gibt ja diese drei Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben. Das ist das Spüren von Verbundenheit, Autonomie und Kompetenz. Und Verbundenheit heißt, ich trage zu etwas Größerem bei, ich trage einen sinnvollen Beitrag bei, ich bin Teil von etwas. Und wenn uns das genommen wird, dann spüren wir den Sinn auch nicht mehr. Und
Ja.
das natürlich, genau. Ja.
Ja. Ganz, ganz eine wichtige Geschichte. Jetzt sind wir so mitten reingesprungen. Ich mag noch mal kurz zurückgehen. Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
Ich wollte, also an einen Wunsch kann ich mich erinnern, das war Säuglingsschwester. Und das war deshalb, weil ich Babys so gern gehabt habe. Also, und habe gedacht, da kann ich mich den ganzen Tag, kann ich mit Babys kuscheln. Und habe dann irgendwann erfahren, dass es um ganz andere Dinge geht. Und dann war das vom Tisch. Grundsätzlich wollte ich immer fürs Lesen bezahlt werden. Das war so mein größter Berufswunsch. Ich darf den ganzen Tag lesen und kriege Geld dafür.
Wow, cool, cooler
Ja, cool, oder?
Job.
Und ich habe jetzt eine Frau, also das ist ja so lustig, weil natürlich haben mir dann die Erwachsenen gesagt, das gibt es nicht. Also so funktioniert das Arbeitsleben nicht. Und vor 2, 3 Jahren bin ich dann auf eine Frau gestoßen, die so einen Buchclub hat, eine Engländerin, die jedes Monat ein Buch aus der Persönlichkeitsentwicklung bespricht. Sie liest vor, sie hat einen Podcast, sie liest vor, sie bespricht das, sie macht das mit ihrer Gemeinschaft, geht sie das durch Schritt für Schritt und du zahlst einen monatlichen Beitrag dafür und die lebt gut davon. Also die lebt richtig gut davon. Die hat tausende Abonnentinnen in diesem Podcast, in diesem bezahlten Podcast und die lebt tatsächlich dieses Konzept. Sie wird fürs Lesen bezahlt. Und die haben wir dann gedacht, genau. Also es gibt alles, es gibt alles und alles ist möglich, wenn man sich das nicht von vornherein ausreden lässt oder sagt, dass es unmöglich ist.
Ja, sicher. Und mir wäre jetzt auch so spontan auch gleich mal Lektorin eingefallen.
Ja,
Das
genau.
ist, muss ja überhaupt total spannend
Ja,
sein,
ja.
wenn du ganz neue Dinge zu lesen kriegst, die noch
Ja.
im Entstehen sind. Ja.
Genau.
Also, ja, sicher. Den gibt es den
Ja,
Job, ja.
ja. Ja.
Ah, sehr cool. Und ist Lesen noch immer eine Leidenschaft von dir?
Ja. Also ich lese ständig und mehrere Bücher gleichzeitig. So,
Mhm.
das ist ja, also eine Welt ohne Lesen kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
Okay, das hast du dir behalten
Das habe ich mir
sozusagen aus
gelernt.
dieser
Ja,
Zeit.
ja,
Ja.
ja, ja.
Und von deiner Ausbildung und deinem beruflichen Werdegang, wie ist denn das so verlaufen ungefähr? Welche Gebiete waren das so deine Schwerpunkte?
Ich habe nach der Matura unterschiedliche Sachen studiert, also begonnen, wieder aufgehört, begonnen, wieder aufgehört, habe dann eine grafische Ausbildung gemacht, also Grafikdesign, so eine klassische Ausbildung, bin dann in Richtung Webdesign gegangen, das war damals noch sehr, also wo man noch so HTML programmiert hat und ich habe damals viel mit Flash gemacht, ich weiß nicht, du wirst es vielleicht
Ja,
auch
ja.
kennen,
Kenne
habe
ich, ja.
Flash programmiert, also solche Dinge. Bin dann in Richtung Werbeagentur gegangen, also in Richtung Marketing, habe dann berufsbegleitend Wissensmanagement studiert an der FH Wien. Das war so ein 4-jähriges berufsbegleitendes Studium, das war wahnsinnig hart. Also es war jeden Abend von 18 bis 22 Uhr Unterricht. Also es war wirklich, also ist mir im Nachhinein ein Rätsel, wie ich das geschafft habe, weil es war wirklich anstrengend, 4 Jahre lang. Genau, aber es war cool, also es hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe alle möglichen Dinge gemacht. Zuletzt das Studium Coaching, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung. Da habe ich jetzt im Jänner die Masterarbeit abgegeben. Also das Studium habe ich schon vor 2 Jahren abgeschlossen, aber die Masterarbeit hat noch gefehlt. Und dazwischen alle möglichen Kurse und Weiterbildungen, Hypnosystemik und The Work von Byron Katie habe ich viel gemacht. Und also alles, wo ich mir denke, ah, das klingt jetzt interessanter, da schaue ich rein oder da, das mache ich dann.
Ah, sehr, sehr, sehr cool. Habt ihr, also muss ich mal nachfragen, Wissensmanagement,
Ja.
war das eine spannende Geschichte?
Das war sehr spannend, weil das nämlich im Gegensatz zu vielen FH-Studien nicht so eine Expertenausbildung war, sondern es war sehr breit gefächert. Also wir haben Programmieren gelernt, wir haben Organisationsentwicklung gehabt, wir haben Drehbuchschreiben war eins von den Gegenständen. Wir haben, ich glaube, irgendwas mit Bibliothekswesen, also es war Informationstechnologie, dann natürlich auch, wie lernt man, wie verlernt man. Also es war ganz breit und deshalb habe ich das so interessant gefunden, weil so viele unterschiedliche Gebiete Teil des Studiums waren. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt und ganz viel Einblick bekommen in unterschiedliche Arbeitsrealitäten auch, weil es eben nur berufsbegleitend war. Das heißt, das war auch so spannend. Alle, die mit mir mitstudiert haben, die hatten schon Berufserfahrung und waren mitten im Job und da war ein wahnsinnig interessanter Austausch. Das war richtig cool. Ja.
Es klingt auch sehr spannend. Wie stehst du dazu zu lebenslangem Lernen?
Kann mir nicht vorstellen, dass es ein anderes Leben gibt. Also ich glaube, wenn wir aufhören zu lernen, dann leben wir nicht mehr richtig. Also ich glaube, das ist ein Lied in unserer menschlichen Natur, dass wir lernen wollen und auch müssen und auch tun. Also ich glaube, anders geht es nicht. Und ja, also ich glaube, ein lebendiges Leben ohne Lernen ist nicht möglich, finde ich. Glaub.
Ich bin ja auch der Meinung, dass wenn man irgendetwas Neues lernt, also jetzt so in Richtung ausbildungsmäßig halt etwas dazu nimmt, ja, dass es einem dann auch immer auch beruflich irgendwo weiterbringt. Auch
Ja.
wenn man es vielleicht nicht sofort umsetzen kann oder so, aber meistens hat es so einen Veränderungsdrall, den es dann so wie ein Kreisel sozusagen, den man anstößt, oder?
Total, voll. Und es ist so schön, dass man oft, so wie du sagst, manchmal merkt man es nicht gleich, aber irgendwann kommt das alles zusammen. Und ich
Ja.
merke es jetzt, und das ist natürlich auch das Alter und die lange Berufserfahrung, dass all das, was ich gemacht habe, wie ein Puzzle ineinander greift. Und ich kann auf so viele Themen und Erfahrungen zurückgreifen. Also es ist total schön, aus dem zu schöpfen auch.
Ja.
Ja.
Ja. Also das kann ich auch bestätigen. Dieses Gefühl habe ich auch, ja, dass irgendwie alles irgendwie Sinn ergibt, ja, so wie du auch sagst, einen roten Faden findet. Und irgendwie zusammenpasst und nichts umsonst ist, was man lernt.
Gar nichts, nichts, kein Job, gar nichts. Und wenn ich höre von Menschen, die sich verändern wollen, sagen, ich muss jetzt wieder von null anfangen, sage ich immer, du fängst überhaupt nicht bei null an. Also du richtest dich vielleicht neu aus, aber all das, die ganze Erfahrung, die hast du mit. Also du fängst nie bei null an.
Ja,
Ja.
das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Aspekt, weil das mitunter auch sehr hemmend wirkt. Irgend so
Jawohl.
eine Veränderung anzugehen.
Ja, und auch für Selbstbewusstsein macht das was.
Ja.
Ja. Weil dann gibt es Frauen, die bewerben sich für eine Einsteigerposition mit einem Gehalt, das halb so hoch ist wie ihr letztes, weil sie glauben, sie müssen jetzt wieder von vorn anfangen und können nichts. Aber das stimmt ja nicht.
Ja.
Das komplette Gegenteil ist der Fall.
Ja. Es ist halt auch schwierig, weil dieses Ganze, was wir an Erfahrung, an beruflicher Erfahrung mitnehmen, ja oft nicht so, wie soll ich sagen, eine Bewertung im Hintergrund hat wie ein Diplom, sage ich jetzt mal, ne? Wo man weiß, okay, der hat das und das und das gelernt und dafür hat er ein Diplom bekommen. Ja? Aber das alles, was wir an beruflicher Erfahrung haben, da gibt es halt ja manchmal so Kompetenzerfassungsgeschichten, wenn das in einem Unternehmen gemacht wird, aber in ganz vielen kleineren, mittleren Unternehmen wird das überhaupt nicht gemacht und dementsprechend halt auch nicht honoriert. Ja. Und da kommt dieses Gefühl auf von, ich fange bei null an, aber tatsächlich ist es nicht so. Ja.
Ja, natürlich. Und ich glaube, also ich glaube, dass es sehr wohl Unternehmen gibt, die das honorieren und die einen ganz anderen Blick drauf haben. Und ich kann mich ja auch auf die Unternehmen fokussieren.
Ja,
Und
genau.
natürlich kommt es auch darauf an, wie ich selbst in diese Bewerbung reingehe. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann ja nichts und ich muss froh sein, dass sie mich nehmen, dann werde ich auch ganz anders wahrgenommen, als wenn ich sage, okay, das ist meine Erfahrung, das kann ich einbringen und ich habe Lust drauf. Das ist ganz was anderes, eine ganz andere Ausstrahlung. Da kommt dann wieder eben dieses Mindset ins Spiel. Also wie
Ja.
gehe ich rein? Wie viel Selbstvertrauen habe ich in mir? Und wie viel brauche ich, dass die anderen mir ständig sagen, wie gut ich bin? Aber wie viel kann ich selbst anerkennen? Wie stark kann ich meine Erfahrungen anerkennen? All das, was ich bisher gelernt habe, anerkennen.
Gut, jetzt hast du schon ein wichtiges Stichwort genannt, dann greifen wir es gleich auf, Mindset. Ja. Was wäre denn deine Empfehlung? Mit welchem Mindset sollte man so eine Veränderung angehen?
Es ist ein sehr breites Thema. Die meisten oder aus meiner Erfahrung, was ich, also aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen und auch aus dem, was ich in vielen Coachings sehe, ist der erste Veränderungswunsch manchmal so eine Flucht und so eine Sehnsucht. Ich brauche jetzt was im Außen, damit es besser wird. Wenn ich einen neuen Job habe, dann ist alles gut. Und ich glaube, es muss zuerst alles gut sein und dann darf der neue Job kommen. Also der neue Job oder die Veränderung darf nicht etwas sein, von dem ich mir Heilung verspreche, sozusagen, sondern die Heilung darf vorher passieren. Dieses innere, ich mag mich so, wie ich bin, ich kann mich anerkennen, ich bin stolz auf das, was ich schon geleistet habe, ich fühle mich wertvoll. Das ist die Arbeit und das ist das Mindset. Und wenn diese Arbeit sozusagen in Schwung kommt, weil erledigt ist sie eh nie und fertig ist sie auch nie, aber wenn ich an dem arbeite, dann geht die Veränderung ganz leicht. Aber die meisten versuchen diesen umgekehrten Weg. Also dieser Wunsch, etwas im Außen wird wird mir das Glück bringen, das ich mir suche. Das funktioniert nicht, aber das ist meistens der erste, der Anstoß der Veränderung. Und dann beginnt die Veränderungsreise. Und die ist meistens nicht ganz so geradlinig, wie man sich das wünscht.
Ja.
Beziehungsweise sehe ich auch oft, dass man sich halt dann in dieser Schleife dreht. So alle 1, 2 Jahre kommt wieder der Veränderungswunsch an einem neuen Job, weil der Job das einfach nicht bringen kann, was ich mir wünsche. Und ich glaube, das Wichtigste bei der Veränderung ist diese Bereitschaft. Ich weiß nicht, ob du die Theory U von Klaus-Otto Scharmer, ob du mit dem auch arbeitest. Der hat die Veränderung in so einer U-Form beschrieben. Und er sagt, du musst zuerst abtauchen. Und das Abtauchen bedeutet, in dieses U nach unten, das bedeutet, dass du all das loslässt, was du glaubst zu wissen. Das heißt, das ganze Alte mal loslassen und dann in diesem U ganz unten diesen Raum zu schaffen, wo mal nichts da sein darf. Und wenn mal nichts da sein darf und du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich habe keine Ahnung, aber es darf sich was entwickeln, dann kommt das Neue. Aber das auszuhalten, keinen Plan zu haben, nicht zu wissen, wie es weitergeht, das ist das Schwierigste. Und wenn es das gelingt, dann kann wirklich was Neues entstehen. Aber zuerst darf ich das Alte loslassen. Solange ich das Alte nicht loslassen kann und diesen Plan brauche und wissen muss, was sind die nächsten 5 Schritte, dann wird es schwierig mit dem Neuen, weil das kann sich nicht zeigen, wenn so viel Altes da ist. Also das Raum schaffen. Ich glaube, das ist das Wichtigste in der Veränderung, dieses Zulassen, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ja.
Ja, das ist auch schwer auszuhalten, ne? Also der Mensch ist ja eher so, dass er von Natur aus eher ein bisschen vorausschauend ist, er könnte ein Säbelzahntiger um die Ecke biegen.
Genau,
Ja.
Kontrolle. Genau,
Ja.
Kontrolle. Ja, aber
Ja.
Kontrolle ist ja Illusion, weil es
Ja.
geht eh nicht. Ja.
Das ist schwierig auszuhalten dann, ne? Wenn man
Ja,
das
das
einmal
ist
alles
schwierig.
loslassen soll. Ja.
Ja, genau. Und das Schöne ist aber, wenn man diesen Prozess mal erlebt hat, dann wird die nächste Veränderung viel leichter, weil dann viel mehr Zutrauen da ist. Und das ist so interessant, weil ich habe meine Masterarbeit geschrieben über berufliche Veränderungsprozesse von Frauen und welche Faktoren zum Gelingen beitragen. Und was ich so interessant gefunden habe, alle Frauen, alle haben danach gesagt, erstens mal der Weg, sie hätten den Weg viel mehr genießen sollen. Und sie waren wahnsinnig stolz darauf, was sie da geleistet haben. Und sie haben gesagt, die nächste Veränderung wird leichter werden. Also sie haben so viel Zutrauen gewonnen, sie haben so viel Selbstvertrauen gewonnen auf diesem Weg. Und das war für mich so interessant, weil wie sie über die Ergebnisse gesprochen haben, hat keine einzige gesagt, sie hat einen super Job mit einem super Gehalt und so schaut es aus, sondern sie haben nur über ihre innere Veränderung gesprochen. Wie viel Stärke sie jetzt spüren, was sie gelernt haben, wie sie sich verändert haben, was sie überwunden haben, welche Herausforderungen sie gemeistert haben. Und das habe ich wirklich schön gefunden und da habe ich mir gedacht, es geht nicht um die Sache, es geht nicht um das Ergebnis, es geht immer um den Prozess und wer wir werden auf diesem Prozess. Aber ich weiß auch, wenn sich jetzt jemand verändern will beruflich und einen Schmerz hat, dass es nicht das ist, was man will. Also da will man einfach eine schnelle Lösung haben und keinen Prozess und keinen Weg und keine Herausforderung. Das ist mir schon klar.
Ja, ich habe jetzt schmunzeln müssen, dass das wahrscheinlich hier mitgekriegt jetzt
Ja.
auch, weil mein Thema für die Masterarbeit war praktisch eins zu eins.
Ah, wirklich? Ach, die muss man mal schicken. Die würde ich gerne
Ja,
lesen, ja.
ist noch gesperrt momentan, weil ich noch an meinem Buch schreibe, aber dann, ja, sehr gerne. Aber witzig,
Cool,
ich bin
ja.
das ein bisschen von einer anderen Seite angegangen, aber würde ich auch deine gern lesen, also.
Ja,
Das
sehr
könnte wirklich
spannend.
spannend sein. Bei mir waren die Erfolgsfaktoren, also weil ich habe auch Leute, auch Frauen, nur
Ja.
Frauen befragt, die eine komplette berufliche Veränderung vorgenommen haben, also so richtig krass in eine völlig andere Branche oder so eingestiegen sind. Und da waren die Erfolgsfaktoren, waren Sollbruchstellen
Ja.
auszunützen, ja,
Ja.
also so wie Karenzzeiten, Bildungskarenz, Umorganisationen oder was auch immer halt, was sich da ergeben hat, und Weiterbildung, also
Ja.
eine Weiterbildung.
Cool. Ja. Ja. Also
Spannend.
Bildungskarenz, ich habe mich ja auch durch eine, also durch eine Bildungskarenz weiterentwickelt, die letzte Veränderung, wo ich dann die Design Thinking Ausbildung und die Organisationsentwicklungsausbildung gemacht habe. Und das ist gerade in Österreich so eine, also das ist ein großartiges Geschenk, diese Möglichkeit zu haben, bezahlt zu werden, um sich weiterzubilden und sich weiterzuentwickeln. Also es ist schon, also ich habe das Kolleginnen in Deutschland erzählt und die haben gesagt, Wahnsinn, was ihr da habt. Also das ist schon, also es gibt schon gute Möglichkeiten auch in
Ja.
Österreich. Es wird schon unterstützt auch.
Ja, aber das finde ich ist halt auch sehr wichtig, wenn man
Ja.
einen Standort, ein Land attraktiv halten will, wenn man gut ausgebildete Arbeitskräfte haben will und wo Wissenschaft und Entwicklung und so weiter, was ja sozusagen dann dem Staat fast am meisten bringt, ja, gedeihen soll, muss man einen Boden dafür schaffen. Ne?
Ja, absolut, absolut. Und das ist auch sehr schlau. Also das ist ja natürlich kein, wie soll ich sagen, das hat schon einen Zweck, also das hat schon auch einen wirtschaftlichen Zweck und macht natürlich Sinn. Ja,
Ja,
absolut.
genau. Du hast vorhin den Begriff Design Thinking fallen lassen, also für
Ja.
alle, die da nicht so drinnen sind. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, bitte, was das ist?
Ja, also Design Thinking kommt ursprünglich aus der Produktentwicklung. In den 60er Jahren ist das erstmal so aufgekommen und wurde dann von der Firma IDEO, die viel mit Apple zusammenarbeitet, weiterentwickelt. Das ist ein Prozess, ein strukturierter Prozess, wo es darum geht, neue Produkte zu entwickeln oder Innovationen zu gestalten. Der große Unterschied zur herkömmlichen Produktentwicklung besteht darin, also die herkömmliche oder alte Produktentwicklung hat so funktioniert oder funktioniert so, dass ein Unternehmen sich ein Produkt überlegt, da arbeiten sie lange dran, dann stellen sie das Produkt her, dann ist es fertig und dann bringen sie es auf den Markt und dann müssen sie eine Menge Marketing machen, damit ein Bedürfnis dafür geschaffen wird, damit sie das verkaufen können. Bei Design Thinking, funktioniert der Weg oder beginnt der Weg auf der anderen Seite, nämlich bei den Benutzerinnen, bei den Benutzern, das heißt bei der Zielgruppe, da geht es darum herauszufinden, wer ist die Zielgruppe, was brauchen die, was haben die für Herausforderungen im Alltag und dann ein Produkt für diese Herausforderungen zu kreieren. Und das Schöne am Design Thinking ist, dass es ein sehr iterativer Prozess ist, das heißt, man geht mit kleinen Schritten voran, es werden Prototypen entwickelt, das sind sozusagen Konzepte von den Ideen und die werden dann immer wieder getestet. Das heißt, die Benutzerinnen, die Zielgruppe ist von Anfang an eingebunden und wird immer wieder um Feedback gefragt. Das heißt, was hier nicht passieren kann, ist, dass ein Produkt auf den Markt kommt, das niemand braucht, weil das vorher schon immer wieder getestet worden ist. Und ich finde diesen, also ich habe diesen Prozess kennengelernt in einer meiner letzten Marketingstellen, also als Teilnehmerin. Und wir haben da so einen dreitägigen Prozess gemacht und ich habe das vorher überhaupt nicht gekannt. Und nach den 3 Tagen war ich so geflasht und dann gedacht, Wahnsinn, so kann man arbeiten. Also genau das ist es. Also es ist einfach ein sehr kreativer Prozess, es geht sehr viel um Austausch, es geht sehr viel um gemeinsam, also Co-Kreation, einfach gemeinsam was Neues schaffen. Und nachdem ich das kennengelernt habe, hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich habe das dann auf unterschiedlichen Ebenen weiter verfolgt und habe dann auch eine Ausbildung dazu gemacht und habe dann auch entdeckt, dass man das auch für die Berufsplanung, für die Karriereentwicklung einsetzen kann. Und da haben wir gedacht, ja, Wahnsinn. Also es macht auch total Sinn, weil es ja auch da darum geht, die Bedürfnisse herauszufinden, nur in dem Fall halt die eigenen Bedürfnisse. Was will ich? Unter welchen Umständen arbeite ich gut? Wo bin ich im Flow? Wo spüre ich Freude? Wo spüre ich Energie? Und dann auch wieder nicht ein halbes Jahr lang den Konzeptplan sich zu überlegen oder den Karriereplan zu überlegen, sondern schnell rauszugehen, mit Leuten zu reden, zu schauen, wie funktioniert das im Unternehmen, welche Jobs gibt es noch, wie machen andere Leute das, wie schauen andere Lebensläufe aus, also schnell ins Tun und in die Umsetzung zu kommen. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Art zu arbeiten und eine sehr menschenfreundliche Art zu arbeiten. Und ich merke einfach, also ich begleite wirklich viele Prozesse und ich merke, was da für eine Energie entsteht und was da für ein Strahlen entsteht bei den Leuten, die so arbeiten. Und was ich an dem Prozess so gut finde, ist, dass der sehr klar und sehr strukturiert ist. Also er hat einen ganz klaren Ablauf und durch diese klare Struktur gelingt es so gut, frei zu denken, weil die Struktur so stark ist. Weil das Problem bei diesem Freidenken oder bei diesem Großdenken ist oft diese Angst, das nicht mehr auf den Boden zu bringen. Aber der Prozess funktioniert eben so, dass es Phasen gibt, wo du groß denkst, wo du sozusagen aufmachst, und da gibt es Phasen, wo du wieder schließt, wo du wieder zumachst und Dinge auf den Boden bringst. Und das macht diesen Prozess einfach so stark. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das jetzt eine gute Übersicht war, ob ich da jetzt zu tief reingegangen bin.
Eben, dass du eben gesagt hast, dass man diesen Prozess quasi auch bei der beruflichen Orientierung und bei der Veränderungsarbeit einsetzen kann. Das finde ich auch extrem, extrem spannend auch, ja. Und du hast das eben so in einem Nebensatz gesagt, so dieses, was will ich? Ja, das ist ja also, glaube ich, eines dieser größeren Hürden. Wenn jemand merkt, es ist eine Zeit für Veränderung und hat aber noch keine Vision, weiß nicht, wohin es gehen will, soll, ja, wohin er gehen will oder sie gehen will. Und was wäre da deine Empfehlung? Wie sollte man das angehen?
Also meine Empfehlung ist immer, auf die Metaebene zu gehen und weg von diesem Was will ich? Weil wenn ich mich frage, was will ich, dann bin ich sehr schnell auf dieser Ebene, wo es um Tätigkeiten geht. Und dann, ich weiß nicht, ob du, also vermutlich kennst du das auch oder du kennst es auch von deinen Kundinnen, wenn man sich überlegt, welche Tätigkeit man machen möchte und gerade in einem Job ist, dann beginnen die meisten damit, Stellenanzeigen zu lesen. Und dann suchen sie sich Stellenanzeigen, die irgendwas anderes darstellen als das, was sie gerade machen. Und nach 10 Minuten kommen sie drauf, von diesen 10 Anforderungen können sie 2 nicht erfüllen, wenn es Frauen sind. Wenn es Männer sind, dann können sie vielleicht, keine Ahnung, 5 nicht erfüllen. Und dann sagen sie, okay, das ist nichts für mich. Und dann landen sie wieder bei den gleichen, was sie eh schon tun, weil da fühlen sie sich sicher. Und dann drehen sie sich im Kreis und dann sagen sie, naja, es gibt nichts. Also dieses, was ich meinen Kundinnen als erstes sage, ist, hör auf, Stellenanzeigen zu lesen. Lass es einfach. Dreh diese ganzen Job-Alerts, dreh das alles ab und lass es einfach mal sein. Und dann stell dir die Frage, wie will ich es haben? Nicht, was will ich, sondern wie will ich es haben? Und da geht es so viel um den Kontext. Das heißt, in welchen Situationen arbeite ich gut? Wo spüre ich den Flow? Wo bin ich so richtig in meinem Element? Worüber kann ich stundenlang reden? Womit beschäftige ich mich gern? Bin ich gern, arbeite ich gern in einem großen Team? Arbeite ich gern allein? Habe ich gerne strukturierte Prozesse oder bin ich ein totaler Freigeist und habe es gern kreativ? Sich darüber klar zu werden. Und wenn ich das habe, wenn ich auch die Vision habe, dazu zählt auch, wie viel will ich verdienen? Wie viel will ich arbeiten? Will ich 40 Stunden arbeiten oder vielleicht nur 10? Oder keine Ahnung, ist es mir wichtig, dass ich flexibel bin, dass ich reisen kann? Gehe ich gerne ins Büro? Also all die Dinge sind viel, viel wichtiger als die Tätigkeit an sich, als dieses Was. Und wenn ich darüber klar bin, also dann öffne ich Türen für neue Möglichkeiten. Wenn ich mich aber nur mit dem Was beschäftige, welche Tätigkeit ich will, dann bleibe ich eng, dann bleibe ich klein, dann bleibe ich in dem, wo ich eh schon drinnen bin. Und dann sehe ich so viele Möglichkeiten gar nicht. Und es gibt so viel mehr Jobs, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und ganz viele von diesen Jobs werden nicht über Stellenanzeigen vergeben. Das heißt, die kommen dann gar nicht in mein Feld. Also die kann ich gar nicht wahrnehmen.
Heute habe ich eine neue Folge von einem Podcast gehört, wo du auch schon mal zu Gast warst, Berufsoptimierer. Da hat er auch so eine nette Übung vorgeschlagen, und nämlich, dass man quasi seine eigene Stellenbeschreibung oder auch Jobinserat herstellt, einfach mit dem, was man sich vorstellt, also in Visionen bauen, ja, und mit dem an die Sache herangeht, ja. Also,
Finde ich voll schön. Finde ich super. Das ist ganz eine andere Herangehensweise, ja.
ja.
Genau. Oder du kannst auch schauen, du kannst dich auch inspirieren lassen, wo, ich habe vor Jahren, vor vielen, vielen Jahren mal ein Interview mit dem, vielleicht stimmt das auch, vielleicht habe ich das auch geträumt, ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich ihn mal dem Thomas, also mit dem Thomas Brezina gelesen. Den
Okay.
kennst du, das ist ein
Ja,
Kinderbuch auch.
kenne ich,
Der
ja.
hat, genau, den Interview ist irgendwo aufgetaucht, er wohnt in einem Hotel in London. Und ich habe mir gedacht, so cool. Also das ist mein Traum, in einem Hotel zu wohnen. Ich liebe Hotels. Und was so lustig war damals, war sofort mein Verstand da und hat gesagt, naja, wie soll das? Das geht für dich nicht. Das ist nicht möglich. Und jetzt mache ich ja vieles Unternehmensworkshops und ich bin viel in Hotels und ich fahre auch viel auf Urlaub, weil ich einfach total flexibel bin und ich bin nicht der Typ, der sich ein Apartment irgendwo mietet, sondern ich habe einfach gern schöne Hotels. Und was ich damit sagen will, ist, Wenn man irgendwo so eine Energie spürt im Sinne von, ah, das ist cool, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass da was ist, wo ich hin will. Und das heißt nicht, dass man das eins zu eins umlegen muss, aber da ist einfach eine Sehnsucht und da kann man schauen, okay, wie könnte ich das in mein Leben integrieren? Und da geht es manchmal nicht darum, oder wenn ich sage, ich koche so gern, dann muss es nicht sein, dass du jetzt Köchin werden musst, sondern du kannst schauen, was ist es denn am Kochen, was mich so interessiert? Geht es mir darum, dass ich mich mit Lebensmitteln auseinandersetze? Liebe ich es, im Garten Gemüse anzupflanzen? Geht es mir darum oder bewirte ich gern Leute oder gehe ich gern nach Rezept vor? Und so erfährt man dann einfach viel über sich selbst, über das, wo einfach Energie und Liebe da ist. Und das ist so ein bisschen so ein Forschen und ein Entdecken. Und genau, und das braucht auch Zeit. Also die Veränderung braucht auch Zeit. Ja.
Und auch so, wie du sagst, eben dieses Hinterfragen, was steht hinter einer Tätigkeit oder auch einer Vorstellung von einem Beruf, ja. So wie deshalb eben diese Frage, was wolltest du als Kind werden? Natürlich, das kann man als Kind noch nicht sagen, ja, was da dahinter steht, aber wenn sich das durchzieht, dann kann man schon sehen, da muss es irgendein attraktives Element geben.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und genau, um zu schauen, was steckt dahinter. Ich glaube, ich habe in dem, ich glaube, das war in dem Berufsoptimierer-Podcast, habe ich dieses Beispiel erzählt. Ich habe mal einen getroffen, der war Tierarzt und hat sich dann aber umorientiert und war dann, glaube ich, irgendein IT-Techniker oder so, also ganz was anderes. Und er hat gesagt, seit ein Kind ist, wollte er Tierarzt werden. Und er ist erst später draufgekommen, dass es deshalb war, weil er sich gedacht hat, das ist so cool, ich kann mit Gummistiefeln über einen Bauernhof stapfen. Und die Tätigkeit als Tierarzt war dann aber was völlig anderes. Und deshalb ist es so wichtig zu schauen, was ist denn dahinter? Was ist das, was mich daran reizt, was mich interessiert, was ich damit verbinde? Und
Ja.
wo kann ich das kriegen? Und ich höre auch immer wieder von Leuten, die sagen, weil ich sage immer, es ist alles möglich und du kannst jederzeit dich komplett verändern. Und dann kommen immer die Beispiele, immer, ja, aber ich kann jetzt nicht Präsidentin von den USA werden oder so. Oder ich kann jetzt mit 50 Jahren nicht mehr Raumfahrerin werden oder so. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, was steckt hinter dem Wunsch?
Ja.
Was ist das, was mich daran interessiert oder was verbinde ich damit? Weil manchmal haben wir ja auch ein völlig falsches Bild davon. So wie diese Kinderberufsbilder, Säuglingsschwester oder Tierarzt, das ist ja einfach, das ist ja nur eine, also das ist ja nur ein Name für eine Fantasie und das muss ja mit dem gar nichts zu tun haben.
Ja, natürlich.
Da lernen wir dann was über sich, weil zu mir kommen auch viele, die sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was ich will, weil ich bin ständig dabei, Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, ich spüre gar nicht mehr, was ich will. Und das ist eine Möglichkeit, dahin zu kommen, sich zu beobachten und zu schauen, ah, wo geht mein Herz auf? Wo bin ich neidisch zum Beispiel?
Ja.
Wenn ich eine Freundin habe, die ständig reist und ich spüre den Neid aufkommen, was ist denn das dahinter, was ich da so cool dran finde? Geht es ums Reisen oder geht es um Freiheit oder geht es um Neues kennenlernen oder was ist es? Ja.
Ein guter Zugangshinweis ist halt auch das, womit ich mich in der Freizeit beschäftige.
Ja.
Also, ja, also wenn ich
Worüber kann
Dinge
ich
mache.
stundenlang reden? Ja, genau.
Ja.
Wir kennen auch so Gespräche, oder? Da wird am Nachbartisch was gesprochen und man hört das mit halbem Ohr und will unbedingt mitreden, weil das so interessant ist. Das sind die Dinge. Genau.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, dieses wo will ich hin und wie kann das ausschauen? Und diese Methodik sozusagen, da auch die Kreativität, die eigene Kreativität ein bisschen anzukurbeln. Du bist ja auch kreativ, du hast auch einen Shop, habe ich gesehen. Ich glaube, da
Ja.
wäre ich konnte mich für kein Motiv entscheiden. Ich fürchte, es würde größere Bestellung werden.
Sehr schön. Ich verwende sie auch selbst immer, weil das ist so.
Ja.
Ja, genau. Also ich umgebe mich sehr viel mit Affirmationen.
Ja.
Ich liebe das sehr, ja.
Wie lebst du deine Kreativität aus, also wenn du nicht passend designst?
Meine Jobs sind alle, also alles, all das, was ich in meinen Jobs mache, ist kreativ. Das heißt, wenn ich ein neues Programm gestalte, ein Coaching-Programm, ist das kreative Arbeit. Wenn ich einen Workshop konzipiere, ist das kreativ. Buchhaltung vielleicht noch am wenigsten, das mache ich auch nicht so viel, aber auch das kann man kreativ sozusagen gestalten. Also ich glaube, dass man Kreativität in ganz vielen Bereichen einbringen kann.
Ja.
Und das muss nicht unbedingt mit Kunst zu tun haben.
Ja.
Genau. Also ich erschaffe mir mein Berufsleben immer wieder neu und bringe da einfach all das Kreative ein, das halt in mir ist.
Das finde ich so einen wichtigen Aspekt, weil Kreativität ist ja sozusagen eine von diesen Überlebensstrategien, die wir als Spezies Mensch haben, dass wir uns an eine Situation entweder anpassen können oder eine kreative Lösung finden können, dass wir aus einer Situation irgendwie rauskommen und dass wir verstehen auch, dass Kreativität eben auch im Beruf und im beruflichen Kontext quasi immer dabei sein kann. Ohne dass ich jetzt vielleicht einen künstlerischen Beruf ausübe oder einen handwerklichen Beruf ausübe, dass man das sozusagen auch leben kann im Beruf, ja.
Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch notwendig also für alle Berufe, ja. Und
Ja.
das dürfen wir auch mehr leben, glaube ich, mehr
Ja,
ausleben, ja.
ja. Und auch Freude dran haben, das finde ich so wichtig. Also
Ja.
dann auch Freude zu haben an dieser Geschichte und eben an der Arbeit quasi Freude zu
Ja.
haben, nicht? Das ist der
Genau.
Punkt, wo Arbeit Spaß macht, ne?
Ja, genau, weil wir dann nämlich am Prozess Freude haben und nicht nur am Ergebnis. Wenn wir nur mit dem Ergebnis beschäftigt sind, dann ist der Prozess uninteressant und dann
Ja.
geht es ums Ergebnis und dann ist der Prozess langwierig und mühsam und anstrengend. Aber wenn wir den Prozess genießen und da kommt die Kreativität ins Spiel, dann, also das ist ja das, was wir wollen. Es geht uns nicht ums Ergebnis, sondern es geht
Ja.
ums Tun und um das Ausleben der Kreativität.
Wie kommt man denn jetzt insgesamt so nach deiner Erfahrung zu mehr Leichtigkeit, damit sozusagen diese Schwere rausgeht und mehr diese Freude und Kreativität und so durchkommt?
Ja, also ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich den Weg, also dass es mehr um den Prozess geht als ums Ergebnis, dass man das Ziel, also das klingt so, ich weiß, diese Sprüche, der Weg ist das Ziel, aber es ist tatsächlich so, weil das ist das, was uns Freude bereitet, dieses Gestalten, dieses Tun, dieses Umsetzen, dieses Kreieren, darum geht's. Aber wir haben gelernt, also ganz früh schon auch in der Schule, also vor allem in der Schule, es geht um das Ergebnis.
Ja.
Du musst da fehlerfreien Aufsatz abliefern. Und dann wird der Prozess mühsam, weil dann geht es darum, das möglichst richtig zu machen, möglichst keine Fehler zu machen. Dann kommt der Perfektionismus im Spiel und dann ist vorbei mit Leichtigkeit. Also sobald ich Angst habe, Fehler zu machen, sobald es darum geht, ein perfektes Ergebnis abzuliefern, da wird es schwer. Dann ist vorbei mit der Leichtigkeit, die verabschiedet sich dann.
Ja, Perfektionismus ist so ein bisschen Spaßbremse, ne?
Es ist Spaßbremse und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen über die unterschiedlichen Seiten des Perfektionismus und da habe ich mich wieder ein bisschen ausgesöhnt mit dem Perfektionismus, weil es da zwei Arten gibt. Also grundsätzlich ist Perfektionismus nichts Schlechtes, weil das heißt, ich will was Schönes, ich will was Gutes gestalten. Wenn der Perfektionismus aber dafür verwendet wird, Sicherheit herzustellen im Sinne von, wenn ich keine Fehler mache, bin ich sicher und wenn ich perfekt Wenn es perfekt ist, mache ich keine Fehler, ergo bin ich in Sicherheit, dann ist es anstrengend. Für alle Beteiligten, nicht nur für einen selbst, sondern auch für alle rundherum. Und das verträgt sich nicht mit Leichtigkeit. Ja.
Du hast in einem Blogartikel von dir auch geschrieben, dass auch was, das ist auch heute kurz angerissen, dass dieses Loslassen halt auch so eine gewisse Leichtigkeit gibt. Von Marie Kondo angefangen, also direkt Dinge
Ja.
loslassen, bis verschiedene Sachen, andere Sachen loslassen. Kannst du das mal kurz ein bisschen erzählen? Für alle, die den Blogartikel nicht gelesen haben.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher das ist, aber ich sage dir einfach,
Ja.
was mir jetzt dazu einfällt. Also ich glaube, bei Loslassen geht es viel darum, was diese Veränderungskurve, also für das Veränderungsufen Klaus Otto Scharmer betrifft, dieses Loslassen von alten Gedanken, vom alten Mindset, von alten Gewohnheiten, um Platz zu schaffen für das Neue. Und das ist das Gleiche, also das Prinzip ist das Gleiche wie mit dem Kleiderkasten. Ich nehme mir jedes Stück, ich nehme mir jeden Gedanken, ich nehme mir jede Gewohnheit und frage mich, bringt mir das Freude? Bringt das Liebe und Freude in mein Leben oder nicht? Und wenn nicht, dann darf das gehen. Und das kann man mit allem machen. Das kann man mit seinen Gedanken genauso machen wie mit Tätigkeiten, die man einfach so automatisch macht. Und das ist so dieses Aufräumen und Loslassen. Und je mehr ich loslasse, umso mehr schaffe ich Raum für das Neue. Und Raum, also wenn mal Raum da ist, wird er gefüllt. Also ich habe mal gelesen, das Universum lässt kein Vakuum zu. Aber wenn alles voll ist, sozusagen auch voll gemüllt mit Gedanken, mit Glaubenssätzen, mit Vorstellungen, dann kann auch nichts Neues kommen. Das heißt, ich darf mich ganz viel verabschieden von dem, was ich glaube, zu wissen. Der Klaus-Otto Scharmer hat einen so schönen Satz gesagt: Wenn ich nicht weiß und wenn ich weiß, dass ich nicht weiß, dann beginne ich zuzuhören. Und das hat nicht nur mit Gesprächen mit anderen zu tun, sondern auch mit mir selbst. Ja, weil so diese Sprüche, du kennst ja sicher, so bin ich halt. Ich bin halt, keine Ahnung, schüchtern. Ich bin halt nicht gut in Mathe. Ich bin halt, und das macht so eng. Das verhindert so viel, dieses Denken. Sich von dem, das einfach mal loslassen. Und dich zu fragen, na, vielleicht aber doch. Ja, und vor allem, wie will ich sein? Also auch wir sind ja so wandlungsfähig, wir Menschen. Wir sind ja nicht in Stein gemeißelt. Manchmal leben wir einfach nur die Annahmen, die Eltern über uns getroffen haben. Und die erfüllen wir dann immer wieder, weil wir halt glauben, dass wir so sind. Aber so wie wenn man seine Diagnose erlebt, weißt du? Deshalb bin ich auch bei Persönlichkeitstests und so sehr vorsichtig, weil ich so schwierig finde, wenn man sich selbst oder wenn man so in dieser Schublade drin ist, dass man dann da wieder rauskommt. Und das kann man gut bei sich überprüfen, immer wenn man das Satz sagt oder denkt, so bin ich halt, so zu hinterfragen, ist das tatsächlich so, will ich so sein? Vielleicht kann ich auch ganz anders sein. Vielleicht bin ich sportlich, vielleicht bin ich mathematisch begabt. Kannst du herausfinden oder ausprobieren, ob da, also einfach viele Dinge hinterfragen und diese vorgefassten Meinungen über sich selbst auch loslassen, weil unser Verstand bringt uns immer mehr von dem, was wir schon zu wissen glauben. Das heißt, es verstärkt sich immer mehr. Und mit jedem Beweis wird dieser Glaubenssatz noch kräftiger.
Na.
Und ja.
Und was wäre dein Tipp, dass man, also ich kann mir noch vorstellen, dass man einen Kleiderkasten gut ausmisten kann. Ja, also wo man wirklich auch bei jedem Stück, sie fragt, ziehe ich das noch an, fühle ich mich da drinnen wohl, mag ich das, ja, steht mir die Farbe und so. Aber wenn ich jetzt sage, okay, dieser Gedanke ist etwas, der mir eigentlich ein bisschen so aufhaltet oder so quasi, ich kann keine Mathematik oder ich bin schüchtern oder so. Wie kann man so einen Gedanken loslassen? Was ist da so die beste
Ja.
Strategie?
Also ich finde es immer gut, mal die Gedanken bewusst wahrzunehmen. Das geht zum Beispiel super über Aufschreiben, also einfach mal losschreiben. Zum Beispiel, man kann es allgemein machen, was denke ich über Arbeit, was denke ich über Erfolg, Geld bedeutet für mich, und dann fange ich an zu schreiben und schau mal, was kommt. Da kann ich mir das durchlesen und kann mich bei jedem einzelnen Gedanken fragen, ist das hilfreich für mich? Oder wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, kann ich mich zum Beispiel fragen, warum glaube ich, dass es nicht möglich ist? Und dann kommen schon ganz viele, genau diese Glaubenssätze. Ich bin nicht gut in Mathe, ich bin zu alt, ich bin irgendwie. Und dann kann ich mir jeden einzelnen Gedanken vornehmen und den anschauen und kann sagen, weiß ich zu 100%, dass es wahr ist. Welcher Gedanke wäre hilfreicher, um zu diesem Ziel zu kommen? Was muss ich glauben, damit ich dorthin komme? Was muss ich glauben, damit es leichter für mich wird? Welcher Gedanke fühlt sich schöner oder wahrer an? Weil jeder Gedanke, der stressig ist, ist nicht wahr. Ja. Und das ist immer ein Zeichen, wenn ich einen stressigen Gedanken habe, denn also wenn ein Gedanke ein stressiges Gefühl in mir auslöst, dann ist dieser Gedanke nicht wahr, dann kann ich mir den schon mal genauer anschauen. Und der hält nicht stand, also kein Gedanke hält stand, weil Gedanken sind keine Wahrheiten, sondern einfach nur Vorschläge des Verstandes und nichts weiter.
Ja, und da wären wir jetzt sozusagen bei einem anderen Sprichwort bezüglich Wege, weil du vorhin gesagt hast, das ist schon so ein bisschen ausgelutscht, diese eine Geschichte, aber Wege entstehen im Gehen halt. Das finde ich ist dann halt wieder sehr, sehr passend, nicht? Weil, also, wenn ich so einen neuen Gedanken anlege und diesen Weg immer wieder mal gehe, bis der quasi wirklich ein Weg ist, ja, und nicht nur ein Trampelpfad einmal durch die Wiese. Ja, die
Und da kommt,
Abzweigungen auch dann, ne, finde ich
ja,
ja dann auch
genau, die
sehr spannend.
Abzweigungen auch, genau, und das auch zu genießen und interessiert zu beobachten, aha, wo führt mich das jetzt hin?
Ja.
Ja, weil wenn der Weg schon da ist, dann ist es nicht mein Weg, dann hat ihn schon jemand angelegt, aber das muss nicht meiner sein.
Ja.
Was du jetzt wahrscheinlich auch angesprochen hast, sind auch die Gedanken und die Glaubenssätze, die sich ja auch so Autobahnen in unserem Verstand so geprägt haben. Und
Ja.
natürlich auch neue Gedanken. Also ich kann ja neue Gedanken etablieren, ich kann ja neue Gedanken denken, immer wieder durch Affirmationen. Deshalb habe ich auch diese Tassen zum Beispiel gemacht, weil wenn ich das den ganzen Tag, das Unterbewusstsein den ganzen Tag, diesen neuen Gedanken sieht, dann wird das irgendwann mal eine Selbstverständlichkeit, dann ist es irgendwann mal etabliert und wir können da ganz viel umprogrammieren. Also wir haben ganz viel Macht auch über unsere Gedanken.
Ja,
Wir
das
müssen
stimmt.
nicht alles glauben, was wir denken. Das sind keine Wahrheiten, sondern das sind Vorschläge des Verstandes, sonst nichts. Von der linken Gehirnhälfte noch dazu. Also nur ein Teil des Gehirns produziert diese Gedanken, diese stressigen Gedanken.
Ja, und Worte sind mächtiger, aber in der einen wie in der anderen Richtung, ne?
Ja.
Also
Ja, absolut.
man kann sich das auch zugute machen, also
Voll, du kannst es für
zum
dich nutzen.
Vorteil
Ja.
nutzen. Genau,
Ja,
richtig.
genau. Und der ist halt, weil ich immer wieder höre, Affirmationen funktionieren für mich nicht. Und dann frage ich, naja, wie lange hast du es denn probiert? Und dann kommt raus, keine Ahnung, ich habe es mir 10-mal gesagt und habe es mir nicht geglaubt. Aber das ist schon Arbeit.
Ja.
Und das Unterbewusstsein lernt durch Wiederholung. Und Wiederholung und Wiederholung. Und da geht es um tausende Male. Und wie ich mich am Anfang selbstständig gemacht habe, habe ich mir Affirmationen aufgesprochen am Handy und habe mir die immer wieder angehört. Stundenlang immer wieder das Gleiche, um das in meinem Unterbewusstsein zu verankern.
Jetzt in Bezug auf berufliche Veränderung, was wäre denn da deine Empfehlung, welche Affirmationen oder Gedanken wären hilfreich, dass man so einen Veränderungsprozess gut bewältigen kann. In welche Richtung sollten die Gedanken gehen, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, die Basis für alles ist dieses, ich bin genug. Das haben die wenigsten von uns, weil die meisten von uns haben irgendwann ziemlich früh gelernt, dass ihr Wert von ihrer Leistung abhängt oder von ihrem Verhalten oder von dem, wie sie sind oder welche Gefühle sie zum Ausdruck bringen oder nicht. Das heißt, wir haben ganz früh gelernt, uns anzupassen und dass wir nicht so in Ordnung sind, wie wir tatsächlich im tiefen Inneren sind, sondern wir haben uns Muster überlegt, Überlebensmuster. Das ist ganz normal. Aber was die wenigsten von uns gelernt haben, ist, dass dieses Genugsein. Wir müssen nichts tun, wir müssen nichts leisten, wir sind immer genug. Und das ist, also ich glaube, wenn man diese Basis hat, diesen Selbstwert hat, dann fällt alles andere ganz leicht, weil dann brauche ich diese Bestätigung von außen nicht immer. Da brauche ich niemanden, der mir ständig sagt, du bist in Ordnung, das ist gut, wie du arbeitest. Also dieser Selbstwert, ich würde immer mit dem anfangen, das ist die Basis und das ist auch das, wo es bei den meisten hakt, weil wir das als Kind oder die wenigsten von uns einfach nicht so gelernt haben. Oder wir haben es verlernt, weil ein Säugling kommt auf die Welt mit einer Selbstverständlichkeit und die ist einfach da und das ist okay und das ist ausreichend. Und dann werden wir da, das wird uns einfach abtrainiert, genau.
Ja.
Es wieder zu entdecken in sich, weil das haben wir alle noch in uns. Aber das wieder freizuschaufeln. Ich sage immer, es ist nichts, weil zu mir auch viele kommen, die sagen, sie müssen noch das innere Kind heilen und sie müssen noch das machen, das ist nicht in Ordnung und das Trauma. Und ich glaube, dass wir im tiefsten Inneren immer völlig in Ordnung sind. Wir sind immer okay, aber es liegt einfach so viel drüber. Und da kommen wir wieder mit dem Wegräumen, mit diesem Loslassen. Es liegen so viele Glaubenssätze drüber, es liegen so viele Annahmen drüber, es liegen so viele Erfahrungen drüber, die unser Verstand immer wieder wiederholt und das wegzuräumen und sozusagen freizuschaufeln, was tatsächlich da ist. Und im tiefen Inneren ist immer alles in Ordnung. Und ich glaube, das als erstes, also das ist die Basis für alles Weitere. Da würde ich immer beginnen. Das ist der erste Schritt. Und dann kann ich natürlich schauen, okay, wohin will ich mich entwickeln? Ja? Will ich Führungskraft werden? Brauche ich mir das zu? Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ganz lange im Marketing gearbeitet und habe es immer so cool gefunden, weil ich schon früh in so Instituten war, die sich mit Erwachsenenbildung beschäftigt haben. Und ich habe die Trainer und Trainerinnen immer so cool gefunden, die so Workshops halten. Und für mich war das ganz klar, das kann ich nicht. Das ist nichts für mich. Ich bin schüchtern. Ich kann nicht vor Menschen stehen und sprechen. Das hab ich für mich komplett ausgeschlossen. Und das war so arg. Und dann war aber dieser Wunsch immer stärker da. Und dann ist Design Thinking dazu gekommen. Und ich habe noch immer keine Idee gehabt, wie ich das hinkriegen kann. Aber ich habe es einfach so cool gefunden. Und dann habe ich das damals meinem Chef erzählt. Und er hat zu mir gesagt, das kann er sich überhaupt nicht vorstellen bei mir. Also, dass ich eine Gruppe führe Und das hat mich natürlich total getroffen, weil das genau meine Zweifel waren. Also das ist ja auch das Interessante, weil die Welt spiegelt uns ja immer unsere Zweifel. Das heißt, da habe ich, wenn du ein Ziel hast, zum Beispiel so wie bei mir damals, dann ist die Arbeit, dir auch mit Affirmationen neue Gedanken einzupflanzen im Sinne von, ich kann das, ich bin gut darin. Ja, ich bin genau richtig so, wie ich bin und mit all dem, was ich mitbringe, kann ich das gut einbringen. Und es gibt Menschen, die genau meine Art lieben und für die ich genau die Richtige bin. Und das ist dann die Arbeit. Genau. Und ich kann das gut, also ich kann das wirklich gut. Und ich bin vielleicht nicht für alle Gruppen genau die Richtige, aber für manche bin ich genau das. Und das war schon ein Weg für mich, mir das selbst mal zu verkaufen. Also, dass ich selbst mal dran glaube. Weil wenn du nicht selbst dran glaubst, dann glaubt auch niemand anders dran. Und das ist
Ja.
auch bei Gehaltsverhandlungen so. Wenn ich selbst nicht glaube, dass ich das Gehalt verdient habe, dass ich es wert bin, dass ich das bringen kann, dann wird es schwierig. Und sobald ich diese innere Sicherheit habe, reagieren die im Außen auch ganz anders.
Das finde ich jetzt sehr spannend, wenn du das von dem Training erzählt hast, weil also der erste Berufswunsch bei mir war Lehrerin. Eh klar, ja, also was man halt so kennt als Kind.
Ja.
Und was dahinter gestanden ist und sich durchgezogen hat, war Wissen zu vermitteln.
Ja.
Und dann war ich selber in einer Umschulung, das war nach der Karenzzeit, in so einer Büromanagement-Umschulung und so, und bin so irgendwie zur EDV gekommen und habe mich dort recht geschickt angestellt. Und dann hat irgendeiner gesagt, na, magst nicht zu uns kommen und das dort unterrichten. Und da war auch so ein bisschen so, ich weiß, also das. Und dann, aber was mir geholfen hat, war, ich weiß, ich kann Menschen etwas erklären, sodass sie es verstehen.
Ja.
Und das kann ich im 1:1. Ja, warum soll ich es nicht vor einer Gruppe können?
Ja.
Ja. Und das war dann der absolut hilfreiche Gedanke. Natürlich war die erste Trainingsstunde, ja, kannst du dir vorstellen, sehr, sehr
Natürlich, genau,
aufregend.
aber das gehört, genau, da muss
Ja.
man, also das gehört dazu. Das ist
Ja.
der Wachstumsschritt. Also das ist
Ja.
dann, ja, genau. Aber so wie du sagst, du
Ja.
musst es erst für dich lösen. Ja.
Das hat mich das jetzt voll erinnert, ja.
Ja,
Wahnsinn.
ja.
Schon wieder vergessen gehabt. Mittlerweile bin ich schon so viele Jahre im Training.
Ja,
Aber
irgendwann wird es dann
ja.
selbstverständlich und überhaupt
Ja.
kein Thema mehr. Und
Ja.
das ist auch so interessant, oder? Was am Anfang so verrückt erscheint oder so weit weg oder so unmöglich, wird dann irgendwann ganz normal.
Ja.
Und das ist auch, glaube ich, gut, wenn man in Veränderungsprozessen ist, dass man sich das auch wieder in Erinnerung ruft, was man alles schon geschafft hat, wo
Ja.
man sich früher gedacht hat, das wird nie funktionieren oder das kann ich nicht oder das wird nichts oder so. Und dann
Ja.
irgendwann ist das Ganze was Normales, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt.
Ja. Ja, man sagt ja auch, man soll sich immer mit sich selbst vergleichen, ne? Also,
Ja,
wo
genau.
bin ich vor einem Jahr gestanden, wo bin ich vor
Ja.
3 Jahren gestanden und so weiter, ja. Das
Genau.
ist der einzig
Ja.
zulässige Vergleich.
Absolut. Und das kann man wirklich auch schriftlich machen und sich aufschreiben. Oder 50, diese 50-Plus-Listen schreiben. 50 oder mehr Dinge, die ich schon gelernt habe in meinem Leben. Oder 50 oder mehr Dinge, die ich richtig gut kann oder die ich an mir mag. Also sich selbst zu stärken, das ist der wichtigste Schritt in jedem Veränderungsprozess.
Abschließend würde ich dich noch bitten, was denkst du, wäre noch das Wichtigste, wenn du nur so einen Tipp geben könntest, den du meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
In Bezug auf berufliche Veränderungen.
Ja, berufliche Veränderung, Karriere, so in die Richtung halt, ja.
Ein Tipp. Ja. Also, ich finde ja, das Wichtigste ist, dass wir diesen Ernst rausnehmen, dass wir das Leben ein bisschen mehr als Spiel betrachten. Also, wir haben ja eine riesige Spielwiese, wo wir uns austoben können, wo wir Dinge ausprobieren können. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, oder das, glaube ich, ist der wichtigste Tipp, diesen Ernst rauszubringen und zu sagen, okay, sieh das Berufsleben als Spielwiese und probier dich aus. Es kann nicht viel passieren. Also es kann tatsächlich nicht viel passieren. Ich weiß, dass wir uns so Horror-Szenarien ausmalen, aber tatsächlich kann nicht viel passieren. ja, mehr diese kindliche Freude am Ausprobieren wieder rauszuziehen, die in uns drinnen ist, die wieder rauszulassen und zuzulassen, diesen
Ja.
Ernst rauszunehmen, diesen Todernst, der da oft in der Arbeitswelt ist.
Und damit sind wir dann auch schon sehr nahe an der Freude, ne?
Da sind wir sehr nahe an der Freude, weil dann kommt die Freude und die wartet eh, die ist eh da.
Ja.
Dann geh mal diesen Ernst weg, der mir da ständig im Weg steht, mir die Sonne verdunkelt.
Ja, gib mir aus der Sonne. Ja, super, vielen Dank für diesen tollen Tipp, liebe Christine. Und vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke
Und
dir sehr, es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, mit dir zu
ja,
plaudern.
es hat mich
Ja.
auch sehr gefreut, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und ich bin gespannt, deine Masterarbeit zu lesen. Und ich meine, ich habe nur mein einziges gedrucktes Exemplar, das gebe ich dir gerne mal zum Lesen, wenn ich es wieder zurückkriege, bevor es veröffentlicht ist. Also, da schauen wir mal.
Ja, voll gern, voll gern. Und ich schicke dir meinen. Genau.
Oh, super. Okay, dann danke, liebe Christine, und ich wünsche dir weiterhin so viel Freude bei deiner Arbeit.
Dankeschön. Vielen
Super,
Dank. Danke,
danke
mach's
dir.
gut. Ciao.
Tschüss.
So, das war also die Folge mit Christine Mark. Und wir haben uns ja so super unterhalten. Und dann habe ich ganz vergessen, noch Christine zu fragen, wie man denn mit ihr zusammenarbeiten kann und wo man sie denn erreichen kann. Und ich habe mir jetzt einfach mal erlaubt, das hier nachzutragen und ich werde es natürlich auch in die Shownotes geben. Also die eine Möglichkeit ist auf jeden Fall ihr Podcast Future Garden. Den gibt es wöchentlich und auf allen großen Plattformen. Und das zweite, da findest du alle ihre Angebote, das ist ihre Webseite christine-mark.com. So, damit darf ich mich jetzt auch verabschieden. Habt einen schönen Tag und Baba.